Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Unser Sachbuchmagazin. Ein Jahr nach dem Überfall der Hamas auf Israel. Ein Jahr des Kriegs in Nahost. Das ist ja ein Krieg und ein Konflikt und eine Historie, von der sehr viele Menschen in Deutschland keine Ahnung haben, würde ich sagen, aber sehr viel Meinung. Einer, der sich schon sehr lange mit Israel befasst und das Land auch schon oft bereist hat, ist Marco Martin. Marco Martin ist Schriftsteller und auch Rezensent für Deutschlandfunk Kultur. Sein neues Buch Und es geschieht jetzt, das handelt von jüdischem Leben nach dem 7. Oktober, von jüdischem Leben in Israel und auch von jüdischem Leben in Deutschland. Herausgeschält, so aus persönlichen Gesprächen mit Freundinnen und Freunden, mit Jüdinnen und Juden, mit Israelis, aber nicht nur. Guten Tag,
Marco Martin. Guten Tag.
Sie verfügen jetzt sicherlich über ein intensiveres Wissen, würde ich mal unterstellen, als durchschnittliche deutsche Nichtjuden. Trotzdem, wie viel Anmaßung steckt in dem Buch?
Ich würde sagen, keine, denn ich nehme mich zurück. Ich bin sozusagen nur das Medium, nur der Chronist und ich höre meinen Freunden und Freundinnen zu und ich erinnere mich an ähnliche, vergleichbare Konstellationen, wo Juden und Jüdinnen sich schon einmal sehr einsam fühlten. Ich würde sogar sagen, verraten von Teilen einer deutschen Mehrheitsgesellschaft, von dem progressiven Teil vor allem, den sie glaubten, sich zugehörig fühlen zu können. Und das war während des Golfkrieges 1991, Anfang 91, als Saddam Hussein drohte, ganz Israel in ein Krematorium zu verwandeln. Menschen in Israel in Kellern saßen mit Gasmasken in Erwartung dieses Gases, das zum Teil auch in Deutschland produziert worden ist, während in Deutschland Demonstrationen gegen den Krieg stattfanden, ganz allgemein, und die moralischen Zeigefingerhalte von Tore de Sölle über Walter Jens bis Günter Grass Israel-Benimmtipps gaben. Und diese Erinnerung an diese Geschichte ist natürlich in dem Buch auch mit drin.
Das schwingt damit. Trotzdem, von den jetzt Getöteten zu erzählen, von den Überlebenden und noch dazu aus so einer räumlichen Distanz, das ist ja eine Frage, die Sie sich selber stellen in dem Buch nach dieser Anmaßung. Also wie geht das, ohne dass es halt doch anmaßend wird?
Absolut, das ist eine wichtige Frage und ich habe sie mir gestellt. Es steht mir natürlich nicht zu, irgendeine Totenklage zu schreiben. Ich kannte die Ermordeten nicht und viele meiner Freunde in Israel und in Berlin waren aber mit denen über familiäre Bande, Nachbarschaftsstrukturen verbunden. Und für mich war es wichtig, das zu umkreisen, von den Lebenden zu erzählen und wie die Lebenden damit umgehen und im Übrigen auch nicht nur sich fragen, was macht das jetzt mit mir, was ja auch oft mal so eine Ego-Shooter-Frage sein könnte, sondern ganz konkret, wie können wir helfen, also einem, was André Glücksmann mal eine Moral der ersten Hilfe genannt hat. Ganz konkret, und das Buch ist aufgebaut in drei Teile. Es gibt den Herbst 2023, dann das Frühjahr 24 und Sommer 24. Und in diesem Sommer 24 war ich, wie in fast all den letzten 30 Jahren, dann in Tel Aviv und die Gespräche waren dann eben nicht per Video, sondern
von
Angesicht zu Angesicht.
Diese Gespräche immer wieder durchbrochen, auch von Gedanken, die dann auch wieder historische Bezüge aufmachen. Sie haben es jetzt gerade schon genannt, ein Versuch irgendwie das Ganze zu umkreisen eben in diesen Gesprächen. Das sind Gespräche mit Dana, Yuval, Adi. Was bedeuten Ihnen diese Menschen, was bedeuten sie Ihnen?
Sie bedeuten, haben mir schon viel bedeutet und bedeuten mir jetzt noch ungemein mehr. Ich muss sagen, es ist ein Buch, wo ich und ich hoffe vielleicht auch diejenigen, die es dann lesen, sehr viel Energie bekommen von diesen Menschen, weil diese Menschen die Fähigkeit haben, Ambivalenz auszuhalten, gegen den Krieg zu sein, der natürlich palästinensische Zivilistinnen und Zivilisten auch trifft und gleichzeitig zu wissen, dass eine radikale Schwächung, wenn schon eine Vernichtung nicht möglich ist, der Hamas absolut notwendig ist, um Kriege in Zukunft zu verhindern. Das ist ein strategisches Denken, was gleichzeitig die Moral nicht zum Nebenschauplatz macht und dieses Dilemma auszuhalten und sich dann aber nicht in einem einerseits, andererseits paralysieren zu lassen, sondern aktiv zu werden, entweder auf die Straße zu gehen, um gegen die Netanjahu-Regierung zu protestieren und mehr Engagement für die Geiselbefreiung zu fordern oder ganz konkret für die Binnenflüchtlinge Babynahrung, Trockenmilch zu organisieren. Beides, und das hat mich ungeheuer beeindruckt.
Es ist nun kein Buch über militärische Strategien, über Notwendigkeiten, welcher Maßnahmen auch immer, sondern ich habe das Buch als wirklich sehr intim wahrgenommen, diese Gespräche. Ich war beeindruckt, dass auch Ihre Freundinnen und Freunde überhaupt bereit waren, das drucken zu lassen. Sie schreiben an einer Stelle, auch dieses Umkreisen soll auch der Versuch sein, diesen Menschen eine Stimme zu geben. Auch da bin ich kurz zusammengezuckt und habe mich gefragt, wie anmaßend das ist. Die haben doch eine Stimme.
Die haben eine Stimme, die brauchen mich nicht. Aber ich glaube, in dem sozusagen isolierten Zitat würde es der Intention des Buches nicht gerecht, weil sich der Verfasser, also ich, dann auch natürlich selbst ins Wort fällt und fragt, was kann das oder auch was soll das? Was für mich wichtig war, es ist natürlich geschrieben auch für eine deutsche Leserschaft, einen Eindruck zu geben von der ungeheuren Heterogenität Israels. Es wimmelt ja, und Sie hatten es angesprochen, hierzulande vor Israel und Nahost-Experten sondersgleichen. Auch Israel-Kritiker, das scheint ja ein Beruf zu sein. Und ich habe das jedes Mal gemerkt, wenn ich aus anderen Ländern zurückkam, ob das jetzt Ruanda war oder Haiti oder der Kongo, dann hörte ich oft, ja, das ist uns fremd, wir haben da keine Ahnung. Völlig okay. Aber sobald ich Israel erwähnte, gab es dann einen durch die Nase ziehen und sagen, ja, also Israel, was die jetzt wieder? Und es ist natürlich eine Ungenauigkeit, die im Ressentiment wurzelt. Ich will hier nicht gleich den Großbegriff des Antisemitismus einführen, aber es ist doch merkwürdig, dass Israel auch in der deutschen Gesellschaft der am meisten kritisierte Staat ist, wobei dann oftmals vielen gar nicht klar ist, wie ausdifferenziert und konfliktbeladen die Gesellschaft ist und wie in Israel selbst jeden Tag Streit und Debatten geführt wird in einem Ausmaß an Härte, aber auch an Nuanciertheit, dass es sozusagen die Ohrensesselprediger von außerhalb wirklich nicht braucht. Und davon einen Begriff zu geben, nicht einen Begriff, sondern eine lebendige Impression, das war dann schon die Absicht meines Buches.
Da in diesem Streit eine Stimme zu geben, wäre sicherlich nicht nötig gewesen. Ich habe mich trotzdem auch gefragt, auch wenn ich gerade so böse gefragt habe, ob das anmaßend ist, ob das Stimme geben vielleicht auch deswegen nötig war, weil ich in diesem Buch auch eine große Sprachlosigkeit lese, gerade für die erste Zeit nach dem 7. Oktober, so ein Schweigen. Eine Freundin von Ihnen nennt es auch ein Freezing, also wie ein Eingefrorensein, was auch damit zu tun hatte, dass sie erzählt, naja, viele Nachbarn, niemand ist auf mich zugekommen, hat mal gefragt, wie geht's mir denn eigentlich? Die Empathie, das Mitgefühl kommt an einer ganz anderen Stelle. Baruch zum Beispiel, der stockt in einem Callcenter seine Altersrente auf und da kommen zwei Männer auf ihn zu und fragen ihn, wie geht's dir? Der eine ist ein Muslim aus dem Kaukasus und der andere ein Jeside aus Irak. Das heißt, das ist eigentlich auch ein Buch über die deutsche Gesellschaft und wie die reagiert.
Es ist auch ein Buch über die deutsche Gesellschaft und als Baruch dann am Ende des letzten Jahres einen Bandscheibenvorfall hatte und im Krankenhaus war, riefen ihn all seine deutschen Freunde an, wie geht es ihm? Also er wird wahrgenommen als Mensch, aber die jüdische Identität, das spielt keine Rolle. Da will man nicht dran rühren. Das ist nicht immer böse Absicht. Das ist mitunter vielleicht auch eine Scheu, aber es ist zum großen Teil dann aber auch eine Ignoranz. Gerade in Deutschland, das so stolz drauf ist, die Erinnerung an die toten Juden wach zu halten. Und ich glaube aber, es ist ein Land, das in weiten Teilen einfach ein Problem hat mit lebenden Juden und lebenden Israelis.
Ihre Freundin Dana berichtet von einem Gefühl, ja, so eines doppelten Verschwindens. Damit ist zum einen gemeint, dieses Gefühl, gerade auch für linke Israelis und linke Juden aus so einer globalen, progressiven Gemeinschaft irgendwie ausgestoßen zu sein. Gleichzeitig beschreibt sie es als großen Fehler der rechten und teils rechtsextremen Netanjahu-Regierung, so Begriffe wie Zionismus überlassen zu haben in Deutschland. Und nun kommt eben als drittes dazu, dass für in Deutschland lebende Jüdinnen und Juden Israel als sicherer Hafen für den Fall der Fälle plötzlich nicht mehr sicher erscheint. Und dagegen setzen eigentlich alle, mit denen sie reden, so den Versuch, die Welt zu reparieren, nennen sie das. Ja, das zieht sich so durchs Buch. Wie repariert man denn so eine kaputte Welt?
Tikkun Olam, in der jüdischen Religion, dann auch in der jüdischen Ethik verwurzelt. Etwas Konkretes, Stückwerk, und zwar Stückwerk im allerbesten Sinn, Step by Step. Nicht die Illusion, nicht die Hybris, wir brauchen eine neue Welt oder die Welt geht unter oder wir haben diese Utopie oder jenes Großprojekt, sondern anhand von Möglichkeiten, von Machbarkeiten, Stück für Stück zu versuchen, das Leben von realen Menschen auf eine konkrete Weise zu verbessern.
Stück für Stück, was kann so ein Stück sein?
Stück für Stück kann es sein, dass man eben in den ersten Stunden des 7. Oktober, als die Regierungsinstitutionen völlig versagt haben, selbst die Hilfe organisiert hat. Also wie gesagt, die Trockenmilch für die Babys, Windeln. Und die Leute, die da an erster Stelle waren, waren natürlich auch die, die schon vorher vernetzt waren in den Demonstrationen gegen die Netanjahu-Regierung und gegen deren Versuch, Israel zu einer illiberalen Demokratie zu machen. Und sie konnten auf das Netzwerk zugreifen und es wurde sofort Hilfe gegeben. Oder dann das wie Adi in Berlin, die aus ihrer eigenen Traumaerfahrung, die übrigens nichts mit der Hamas zu tun hat, das ist die Geschichte einer Vergewaltigung, also Jugendliche war, anhand dieser Erfahrung dann versucht, heutigen Traumatisierten beizustehen, ohne zu sagen, ich bin jetzt eine Trauma-Expertin, sondern sagt, aus meiner Erfahrung würde ich mal sagen, versucht mal dies, versucht mal jenes. Und das ist auf eine Weise modest, weil es sich nicht auf die Fahnen geschrieben hat, die Menschheit zu retten. Aber es ist so konkret, dass es mich ungeheuer angerührt hat. Und es ist natürlich auch jetzt nicht nur das Verhalten einiger, sondern es ist in der Tradition des Judentums, das eben nicht an den Untergang der Welt glaubt, nicht an die Erbsünde, sondern an das Prinzip Verantwortung.
Das ist jetzt ja fast ein zu optimistisches Schlusswort für ein solches Buch. Ich dränge Sie jetzt mal nach all meinem Kritisieren von Anmaßung zu einer anmaßenden Antwort. Kann so ein Weltreparieren überhaupt gelingen?
Ja, es kann gelingen, stückweise. Und natürlich werden dann die Apokalyptiker oder die Utopisten im Chor sagen, ja, das ist auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber das sind Tropfen, die Menschenleben retten. Und das ist nicht wenig.
Marco Martin sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön.
Danke auch.
Wir haben gesprochen über das Buch Und es geschieht jetzt. Jüdisches Leben nach dem 7. Oktober. Erschienen im Tropenverlag für 22 Euro.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.